Grob vereinfacht könnte man sagen, dass der Kampf in Syrien zwischen einem Mann ohne Religion, der meinte, dass niemand ein Recht auf irgendwas hatte, und einer Gruppe Islamisten tobte, die meinten, der Mann habe ein Recht auf alles. Keine der beiden Parteien scherte sich darum, was die Privatleute und Bürger eigentlich wollten. Obama und Ban Ki-moon hatten den Ehrgeiz, Ende Oktober, Anfang November beim G20-Gipfeltreffen im französischen Cannes etwas Bedeutendes zu erreichen. Der wichtigste G20-Gipfel seit Jahren. Der Syrienkrieg würde sich sicher bald legen, der stand nicht mal auf der Tagesordnung. Aber es gab so viel anderes, bei dem es sich lohnte, die Ärmel hochzukrempeln. Beide wussten, dass man niemanden von der Notwendigkeit einer Reform des globalen Währungssystems überzeugen kann, wenn man eine Viertelstunde vor Sitzungsbeginn eintrudelt. Ebenso wenig gelingt es einem, strengere Regeln für Transaktionen oder neue Wege zur Bekämpfung der Korruption einzuführen. Daher gab es eine Reihe anbahnender Gespräche. Zwischen diesem Sonntag und dem anstehenden G20-Gipfel sollte außerdem eine Sondersitzung der Versammlung der Afrikanischen Union stattfinden. Obama und Ban Ki-moon waren beide als Beobachter und Ehrengäste geladen. Die ausufernde Korruption in Afrika würde der in Russland bald in nichts mehr nachstehen. Deswegen war sie aber noch lange nicht eins der Hauptthemen in der Sitzung. Eigentlich war sie überhaupt kein Thema. Auf der Agenda standen die globale Finanzkrise, die den Kontinent, der am wenigsten daran schuld war, am härtesten traf, die Unruhen vor allem in Libyen, dessen Führer Gier und Eigennutz ein paar Umdrehungen zu weit getrieben hatte, und die Umwelt, weil die Versammlung wusste, dass der Amerikaner und der Südkoreaner gerne darüber redeten. Barack Obamas und Ban Ki-moons nachmittäglicher Gedankenaustausch verlief sensationell offen hinsichtlich der Frage, welche Staatsoberhäupter mehr Verantwortung übernehmen konnten und sollten und welchen sie beide nur Schlechtes an den Hals wünschten, wenn solche Wünsche nur nicht so unpassend gewesen wären. Also eine meinungsbildende Front, sagte Ban Ki-moon, gegen alle Steueroasen der Welt. Obama nickte. Genau in solchen Steueroasen landete nämlich der größte Teil aller auf korrupte Manier zusammengerafften Gelder. Daraus wurden schlimmstenfalls terroristische Aktivitäten finanziert. Bestenfalls wollte sich die korrupte Person vom Geld nur etwas Tolles kaufen, wie etwa eine ganze Fußballmannschaft, während das Land, aus dem das Geld kam, verarmte. Bald hatte ein strebsamer Mitbürger nur noch eine Überlebenschance, wenn er es allen anderen gleich tat und so viel wie möglich an sich raffte. Obama und Ban Ki-moon kamen nicht umhin, auf den widerlichen Aleko zu sprechen zu kommen, den Präsidenten des Lilliput-Landes Kondoren im Indischen Ozean. Die Gefahr bestand, dass sie bei der anberaumten AU-Sondersitzung auf das Ekelpaket treffen würden. Während die OECD, die WTO, die EU und andere die Steueroasen bekämpften und deren Möglichkeiten zu beschränken versuchten, setzte Aleko alles daran, die Kondoren zum Schlusslicht von allen in der Klasse zu machen. Die einzige Regel, an die sich das Land bei internationalen Finanztransaktionen zu halten bereit war, war offenbar die, dass Regeln für die Kondoren nicht galten.